Und Kommunikationsbegriff ist ja eigentlich metasprachlich. Mit Begriffen klassifiziere ich etwas. Ich klassifiziere Kommunikation im Unterschied zu anderen Ereignissen. Regnen, molekulare Bewegungen, was auch immer, Fallen von Steinen. Das heißt, ich gebe eine Differenz an, wobei Sie dann fragen können, ist diese Differenz ontologisch, ist sie nur begrifflich? Das ist eigentlich ganz wichtig und betrifft die Sozialontologie. Wir vertiefen das aber nicht weiter. Ausgangspunkt war gewesen Begriff der Kontingenz, doppelte Kontingenz. Was können überlieferte Handlungstheorie nicht leisten? Welche Problembezüge der alten Soziologie oder welche traditionalen Lösungen der soziologischen Theorie sind nicht weiter erneuerbar? Also Problem der Wechselwirkung, denken Sie an Simmel, Spiegelung, Reziprozität der Perspektiven hatten wir bereits besprochen. Die Begründung dafür ist, dass diese Beziehungen immer von einem Individuum aus gedacht werden und nicht aus der Perspektive der Systembildung, bei der wir als Individuen zur Umwelt gehören, aber zu einer notwendigen Umwelt. Der andere Punkt war die Unerfassbarkeit des anderen, des Gegenüber. Also insofern geht man dann erstmal davon aus, dass es eine Blackbox ist, obwohl das zu einem Problem führt. In der Zurechnung, in den Zuschreibungen, wenn ich Ihnen einen mentalen Zustand zuschreibe, der junge Mann ist freudig erregt oder ist davon überzeugt oder ist traurig, was auch immer, ist verärgert. Dann behandle ich sie eigentlich nicht nur als eine physische Entität. Die Entdeckung, oder es ist ja eine Entdeckung, eigentlich weniger eine Erfindung, von dem Castaneda in diesem bekannten Artikel, Er heißt das, war 1966 erschienen, war die, dass wir Zuschreibungen von bewussten mentalen Zuständen über Quasi-Indikationen vornehmen. Nämlich er glaubt von sich selbst. Sie glauben, wenn ich Ihnen ein mentales, kann ich natürlich auch gegenständlich Prädikate zuschreiben. Haben braune Haare, ja, spitze Nase oder was auch immer, ja, grünen Anzug. Das sind ja gegenständliche Prädikate. Oder sitzen 3 Meter von der Wand entfernt. Das sind gegenständliche Prädikate, die Sie als eine bestimmte Identität betreffen, unabhängig von Ihren mentalen Zuständen. Wenn ich Ihnen aber mentale Zustände zuschreibe, dann schreibe ich Ihnen auch, das meint quasi Indikation zu, dass Sie sich selbst dieser Zustände bewusst sind und nicht ich. Das ist das Problem dieser Zuschreibung aus der dritten Person. Das gilt auch für den Sprecher selbst. Also ich bin fröhlich oder ich bin traurig oder ich stehe 5 Meter von der Wand entfernt. Ich stehe 5 Meter von der Wand entfernt, kann ich mich täuschen. In der referenziellen Zuschreibung eines mentalen Prädikats kann ich mich nicht täuschen. Also ich bin traurig, ich bin fröhlich. Also man nennt das auch dann erste Person Ontologie, erste Person Einstellung, in der ich mich nicht täuschen kann. Sie erkennen natürlich sofort, sagen wir, das ist so ein kartesianisches Problem. Sie erkennen natürlich, werden sich natürlich sofort fragen, ja, es gibt doch Selbsttäuschung. Bestimmt irre sein. Also ich glaube, dass ich Napoleon bin oder so etwas. Oder ich sehe etwas verwaschen. Wie behandeln Sie denn diese Selbsttäuschung? Ja, oder verwaschene Farben sind manchmal verwaschen. Oder, bleiben wir bei verwaschenen Farben. Wie behandeln Sie denn das, wenn Sie generell davon ausgehen, dass ich mich in der ersten Person Einstellung, dass diese Gewissheit, die ich da habe, nicht negierbar ist? Also da, es kommt noch etwas hinzu, nicht alle unsere mentalen Zustände sind uns ja bewusst. Also auch wenn Sie schlafen, haben Sie ganz bestimmte Überzeugungen, sind Ihnen aber nicht bewusst. Also von Bewusstsein sprechen wir ja immer nur dann, wenn uns etwas unmittelbar bewusst ist. Also es gibt auch Zustände, nun müssen Sie fragen, ja, wie fassen wir diesen Begriff des Unbewussten? Sicherlich nicht so wie Freud. Ja. Sie können mentale Zustände nicht mit Bewusstsein gleichsetzen. Also das ist ein Problem, wie streng ist diese Zuschreibung, ja, zu mir selbst. Ich bin ja auch nicht in allen meinen Zuständen selbsttransparent. Zum Beispiel, ich laufe in Gedanken über die Straße, werde überfahren, unglücklicherweise. In der Situation, in der ich in Gedanken über die Straße laufe, bin ich mir ja nicht völlig selbsttransparent. Es fehlt ja etwas, nämlich meine Aufmerksamkeit nach außen. Gut, das sind so Überlegungen, die man dann diskutiert hat, jahrzehntelang. Man kann darauf eine Antwort geben, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Wir waren davon weiter ausgegangen, die Startbedingung ist die, also zwischen diesen beiden Entitäten, die sich nicht erreichen, hatten Sie sich noch daran erinnern, dass sich die Systeme undurchsichtig sind. Und nun kommt die entscheidende Frage, wird Alter Ego in der Rückkopplung zur Ego-Kommunikation annehmen oder nicht? Sie sind blöde, ja, kommen Sie mit mir einen Kaffee trinken. Unterhalten Sie bitte Ihren Hochschullehrer etwas, ja, er hat gerade eine Depression. Ja, gut, da können Sie die Kommunikation ja annehmen, also können Sie ablehnen. Das heißt, unter welchen Voraussetzungen wird Kommunikation angenommen oder abgelehnt? Luhmann ist dann der Meinung, dass sich dieses, das ist interessant jetzt, dieses Problem der doppelten Kontingenz von selbst löst. Wobei natürlich dabei vorausgesetzt wird, dass also eine Beobachtung des anderen vorliegt. Vielleicht auch eine gewisse Verhaltensregularität vorliegt. Der Weg geht dann über einen selbstreferenziellen Zirkel. Ich tue, was du, sie, ihr möchtest. Möchten, wenn du sie ihr tun, was ich möchte. Also das ist, wir sehen daran, dass das eine zirkuläre Konstruktion ist, die auch instabil ist, weil wir ja von vornherein nicht wissen, ob das funktioniert. Und zwar in jeder Hinsicht nicht. Selbst wenn entsprechende Bedingungen erfüllt sind, ist es nicht zwingend, dass das funktioniert. Aber das ist dann Luhmanns These, diese Situation löst durch ihre eigenselektive Umweltbeziehung, also dass wir in dieser Beziehung eine, ja, wie kann man es nennen, eine Eigenselektion haben, und zwar jeder der Systeme, an denen sie beteiligt sind, die Selbstbeobachtung, das heißt, wir beobachten uns reziprok unter diesem Gesichtspunkt. Er lächelt da, ist immer, junger Mann lächelt eine junge Frau an, ja, sie lächelt zurück, ja, also kommt da, er lächelt wieder zurück, ja. Vielleicht sollte man für die jungen Männer einmal einen Workshop machen, wie man flirtet. Das wäre mal vielleicht mal eine ganz gute Idee, damit die mal ein bisschen so ihren gesellschaftlichen Umgang trainieren. Ja? Und da nicht nur wie die Ölgötzen in der Ecke sitzen, ja, und dann sich beklagen, ja, dass niemand nach ihnen schaut. Ja, das sollten wir vielleicht mal als Anwendungsfall, als Workshop mal trainieren, ja, also dann nur Männer dann auch, ohne Frauen, ja, also dann nur eine Männergruppe, spiegelverkehrt könnte man das natürlich auch mit Frauen trainieren, ja. Aber daran können, das ist unter anderem gar kein schlechtes Beispiel, wie sich dann auf einmal etwas verstärkt und wie aus dieser wechselseitigen Verstärkung die Selbstbeobachtung ausgelöst wird und sich Strukturen ausbilden, die sich in der Zeitdimension verstärken und beschleunigen. Das ist der interessante Gesichtspunkt. Kann man beim Flirten ganz gut zeigen. Ja, ein Beispiel. Oder Konversationsverhalten in Gruppen auf Festen. Da können Sie es auch gut beobachten. Das Problem dabei ist, um es kurz zu machen, dass natürlich dadurch die doppelte Kontingenz nicht verschwindet, sondern sie tritt in eine Latenz. Wir haben eine Erwartung oder eine Erwartenserwartung. Die braucht nicht ausgehandelt zu sein, die stellt sich irgendwo ein. Denken Sie mal an folgendes Beispiel. Es ruft bei Ihnen jemand an. Sie lassen dreimal klingeln, gehen nicht ran. Dann ruft er wieder an und lässt dreimal klingeln. Und Sie gehen ans Telefon. Jetzt könnte sich eine Regularität oder eine Konvention ausbilden. Das heißt, immer dann, wenn es zweimal hintereinander dreimal klingelt, ist das XY. Ohne dass das zwischen den beiden verabredet wurde. Das ist das Interessante. Also wenn Sie dann die Person wieder anruft, 14 Tage später, lässt das dreimal klingeln, legt auf, lässt das wieder dreimal klingeln, sie nehmen ab. Dadurch hat man, das wäre eine Lewis-Konvention, haben Sie eine Verhaltensregularität, die eine höherstufige Erwartung begründet. Das heißt, beide Seiten haben die Erwartungserwartung, dass wenn dreimal geklingelt wird, aufgelegt, wieder neu angerufen wird, dreimal geklingelt wird, eine bestimmte Person am Apparat ist. Das müssen die nicht verabreden. Also so können sich Regularitäten bilden, die als Informationen der Orientierung dienen und durch die dann also Kommunikationssysteme aufgebaut werden, die sich immer an den zu deren Teilnahme gehört, dass sich die Teilnehmer auch selbst beobachten. Das geht ja bis in Organisationen rein. Wir werden ja auch beobachtet. Zwar nicht direkt, ja, aber durch die Hausordnung der Universität. Wir hatten es im Seminar. Formale Organisation heißt immer Kommunikation von Entscheidungen. Die Veranstaltung findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist qualifiziert und dergleichen mehr. Das ist ja auch eine Selbstbeobachtung, der wir ausgesetzt sind. Also der Beobachter muss nicht direkt anwesend sein. Das ist auch ein interessantes Problem, was man weiter, das gilt auch gar für die Teilsysteme. Es gibt auch im Wirtschaftssystem, politischen System Selbstbeobachtungen. Das geschieht im politischen System natürlich in der Regel über die Massenmedien und ist hochpersonalisiert. Das politische System, auch die anderen Funktionssysteme, machen ja ihre Strukturen unsichtbar. Wer macht die Gesetze? Doch nicht die Abgeordneten. Die werden in den Ministerien gemacht. Also auch diese Rhetorik, die wir da hören, ja, das im Parlament soll wieder diskutiert werden, ist ja lächerlich. Ja. Was wollen die denn viel diskutieren? Das ist ein Schlagauftausch, wo sich ja auch immer die Akteure gegenüber Dritten darstellen. Wird ja übertragen, wiederum durch Medien. Dadurch tritt eine Selbstbeobachtung des politischen Systems aus, was hochpersonalisiert ist. Wer macht die Politik? Wer macht die Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland oder in der Europäischen Union? Nur mal als Problem auf. Gleiche Wirtschaftssystem. Das gleiche Wissenschaftssystem. Wer macht die Forschungsförderung? Wie funktioniert das? Dann haben Sie natürlich im Wissenschaftssystem nicht so eine Zentrierung, wie zum Beispiel eine formale Zentrierung wie im Parlament. Ja. Aber da entsteht ein ähnliches Problem. Wirtschaftssystem auch, ja, Religions- und Kunstsystem auch. Also Systeme haben alle unterschiedliche Strukturen und unterschiedliche auch Institutionen der Selbstbeobachtung. Kunstsystem, Ausstellung in einer Galerie wäre auch eine Selbstbeobachtung der Kommunikation von Kunst oder ästhetischer Kommunikation. Gut. Die Ausschaltung doppelter Kontingenz ist ja nichts, was selbstgenügsam ist, sondern sind Kommunikationen, kommunikative Akte und, um den problematischen Begriff zu verwenden, die Emergenz von Kommunikationssystemen. Die Emergenz von Sozialsystemen. Luhmann schreibt das Welt das einmal so, dass er sagt, die Kommunikation flaggt den Akt oder die Handlung und schließt daran, das ist ganz interessant, ich hatte Ihnen das gemailt, in dem Kapitel Kommunikation und Handlung, gibt seine Begründung dafür, warum er von der Kommunikation, nicht von der Handlungstheorie ausgeht. Und 200 Seiten wird er später nochmal korrigiert. Ich komme da nochmal drauf zurück. Das betrifft auch den Handlungsbegriff. Weil er dann einen ganz bestimmten Handlungsbegriff einführt, den er vorher nicht so charakterisiert hat. Weil die Argumentationsstrategie in diesem Kapitel, also Kommunikation und Handlung, eine andere war. Gehen wir einmal etymologisch vor. Die Etymologie des Wortes oder des Begriffs Kommunikation verweist bereits auf ihr Grundproblem und ihre Bruchstellen. Kommunikare ist die absichtliche Mitteilung einer Information durch eine sprachliche oder nicht sprachliche Handlung oder sprachliches oder nicht sprachliches Verhalten, wobei wir Verhalten und Handlung natürlich unterscheiden sollten. Kommunion steht für das Gemeinsame der Teilnehmer, zum Beispiel den Hintergrund und die Strukturdeterminiertheit. Wir waren ja davon ausgegangen, in diesen Ego-Alter-Diaden, deren Bewusstseine sich nicht überlappen, gibt es keine Schnittmenge der Bewusstseine. Gibt es aber eine Strukturdeterminiertheit beider. Wir haben eine ähnliche Neurophysiologie, wenn ihr haben Nasen, Haare oder Glatze, Arme, Beine, gut Geschlechtsdifferenzen. Ja. Also schon im Wahrnehmungsbereich stellen wir doch eine ganze Reihe, auch bei Berücksichtigung der Geschlechterdifferenz, Ähnlichkeiten fest. Augen zum Sehen, ja, Mund, Ohren, ja, und dergleichen mehr. Ja. Und dann kann man natürlich weitergehen. Also es gibt eine Strukturdeterminiertheit. Und nur weil es diese Strukturdeterminiertheit gibt, kann ich Abweichungen beobachten. Müssen Sie überlegen. Warum ist das so? Also die Ausgangssituation war ja, wir sind schwarze Kästen, aber wir sind strukturdeterminiert. Und nur deshalb kann ich Differenzen beobachten. Wir kommen nochmal darauf zurück, überlegen sich das mal, versuchen mal, das selbst zu beantworten. Ich hatte Sie da bereits darauf hingewiesen, dass Luhmann, Samborn, Tricky sagt, ja, ich analyse die Kommunikation so, dass ich die Ego-Alter-Diade umdrehe und von Alter-Ego aus Kommunikation analysiere. Und da unterscheidet er Information, Mitteilung, Verstehen und dann Bifurkation, Abzweigung oder Fortgang der Kommunikation. Also bei jeder Kommunikation kann natürlich eine Abzweigung eintreten. Das ist mit der Person, mit der ich eine Kommunikation eingehen möchte, ja nicht weitergeht. Und gut, muss ich abzweigen. Ja, genau, weiter so. Ja, wie auch immer. Das kann man nicht ausschließen. Ich denke, das stimmt so nicht. Das muss man erheblich umbauen. Das erste betrifft den Informationsbegriff. Ich melde ihn dazu bei Gelegenheit nochmal eine Kleinigkeit. Können wir jetzt nicht so ohne weiteres vertiefen. Aber eins kann man sagen, Also die Informationen, wir können auch sagen, wir müssen irgendwie in propositionale Gehalte, die müssen sprachlich kodiert sein. Also denken Sie, ich fordere Sie auf, den Raum zu verlassen. Also der propositionale Gehalt oder die offene Proposition, die Sie zu erfüllen haben, wäre das Verlassen des Raums. Der Akt wäre eine Aufforderung. Jetzt können Sie zurückfahren. Unter welchen Voraussetzungen bin ich berechtigt, an Sie Aufforderungen zu adressieren? Ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Wir könnten immer nicht jetzt also zu Ihnen sagen, geben Sie mir doch mal das, was daneben ist. Ja. Da können Sie immer zu mir sagen, ja, Herr Breyer, Sie können mich zu nichts auffordern, Sie können mich aber um etwas bitten. Also was autorisiert den Sprecher, Aufforderungen zu adressieren? Das kann ein Willkürakt sein und mit einer negativen Sanktionsmacht. Hände hoch. Ja. Es kann eine institutionalisierte Sprechhandlung sein. Ich eröffne die Sitzung. Ich beende die Sitzung. Oder erkläre jemanden zu Mann und Frau, heiraten. Oder, ja, institutionelle Akte. Und es können natürlich auch normative Sachverhalte sein, die durch ein normatives System begründet sind. Zum Beispiel die Prüfungsordnung ist ein normatives System. Wenn Sie sich von mir Prüfung lassen, ja, ich ziehe mich da immer auf eine formelle Position zurück, weil das für beide Seiten kalkulierbar ist. In der Prüfung wird das und das von dem Kandidaten erwartet. Das haben Sie irgendwie zu erfüllen und darauf haben Sie sich vorbereitet. Natürlich gibt es dann auch noch eine informelle Prüfung. Auch einen informellen Prüfungsverlauf. Aber das ist in allen Organisationen der Fall, dass es informelle Prozesse gibt. Also daran erkennen Sie. Also die Aufforderung, die hat einen bestimmten, sagen wir, offene Proposition. Die muss ja auch aus uns besteht und sie im Falle von Aufforderungen steht die unter einschränkenden Bedingungen in Bezug auf die Strenge, die ich in meine Aufforderung hineinlegen kann. Also daran erkennen Sie diese zwei kritischen Punkte. Ja. Die Proposition, die muss ja auch erfüllbar sein. Ich kann ja von jemandem nicht an jemanden Aufforderungen stellen, die gar nicht realisierbar sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist der illokutive Erfüllungscharakter der Aufforderung. Bin ich berechtigt, Ihnen etwas anzuweisen? Ich bin zum Beispiel berechtigt, als Hochschullehrer in dieser Rolle, die ich Ihnen gegenüber spiele, Ihnen gegenüber das Hausrecht zu vertreten. Wenn einer sich extrem daneben wendet, kann ich sagen, verlassen Sie den Raum, Sie stören die Vorlesung. Das in konform, als wäre dann, sagen wir, die normative Autorität, die einem Hochschullehrer durch das Hausrecht der Goethe-Universität, was unter anderem sehr streng ist, verlieren wird. Das wird er natürlich nur in Ausnahmesituationen in Anspruch nehmen. Wenn Sie gegen das Hausrecht verstoßen, begehen Sie im schlimmsten Fall Landesfriedensbruch. Und im schlimmsten Fall, wenn Ihnen Gott nicht gnädig ist, werden Sie exmatrikuliert. Da sehen Sie, dass die Kommunikation formal geregelt ist und dass es ein normatives System gibt, der eine normative, bestimmte Erwartungen in Kraft zu setzen. Das betrifft die Kommunikation und auch gleichzeitig natürlich die Absicht. Das heißt, der Adressat hat ja auch die Absicht zu erkennen, mit der ich eine spreche. Ist ein Unterschied, ob ich einen indirekten Sprechakt vollziehe, bringen Sie mir das Buch. Oder ob ich sage, ich bitte Sie darum. Ja, oder die Situation ist so, Sie sind verpflichtet, Sie sind ein Angestellter von mir. Gut, kommt drauf an, was da gefordert werden kann von dem Angestellten. Bringen Sie mir das Buch oder so etwas. Oder gehen Sie auf die Post und bringen die Post weg. Das sind die Aufforderungen, sind immer implizite Befehlshandlungen. Da hat man oft in der Organisationssoziologie unterschlägt man das. Da spricht man von Programmtypen, also Zweck- und Konditionalprogramme. Es sind aber immer implizite Befehlshandlungen. Weil sie institutionell autorisiert sind. Und wenn ich sie institutionell zu etwas auffordere, folgen sie nicht meiner Willkür, sondern einer bestimmten Verpflichtung, die sie vertraglich zum Beispiel eingegangen sind. Ich meine aus umgangstechnischen Gründen, ja, mildert man das natürlich ab. Ja. Sie finden es organisationssoziologisch interessant, dass es schon seit langem diesen Brauch gibt, dass die Hochschullehrer ihre Mitarbeiter und auch die Studenten mit Du anreden. Das ist natürlich auch, um einfach eine Spannung rauszunehmen in der Autoritätsbeziehung. Das ist aber natürlich das Vortäuschen falscher Tatsachen. Ich mache das unter anderem nicht. Ich habe das aber noch nie so praktiziert. Weil das eine Grenze verwischt, die aber trotzdem, und zwar in der Kommunikation, von der Oberfläche verwischt, die aber trotzdem besteht. Der kann sie trotzdem durch die Prüfung durchfallen lassen. Also das nur als organisationssoziologische Anmerkung dazu. Also Sie haben die Absicht zu erkennen. Kommt darauf dann noch zu sprechen. Eine Kommunikathese ist, ein kommunikativer Akt ist dann und nur dann vollzogen, wenn der Sprecher gewährleistet hat, dass der Adressat seine Absicht erkennt. Wir gehen auf den Punkt noch ein. Es kommt dann noch ein weiterer Punkt hinzu. Für Luhmann spielt die Absicht keine Rolle. Der behauptet dann, ja, die Absichten, die entwickeln sich in der Kommunikationsgeschichte. Das muss man nicht bestreiten. Natürlich können sich Absichten in der Kommunikationsgeschichte entwickeln. Wir unterhalten uns, gehen zur U-Bahn, reden, ach so, jetzt habe ich aber noch Durst, ja, ich eigentlich auch noch. Und man geht Wasser trinken oder Kaffee trinken oder was auch immer. Da hat sich eine Absicht in einer Kommunikationsgeschichte entwickelt. Oder etwas anderes, das ist jetzt variabel, was soll ins Kino oder was auch immer. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie den kommunikativen Akt als einen bestimmten kommunikativen Akt zu erkennen haben. Sie haben eine Handlung als Warnung zu erkennen und nicht als Wunsch oder als Behauptung oder was auch immer. Insofern muss die Absicht einbezogen werden. Das geht dann zusammen mit der Mitteilung eigentlich. Das kann man auf die Mitteilung mit hinzunehmen, weil jetzt also Sprechakt theoretisch charakterisiert, handelt sich dabei um einen illokutiven Akt und einen propositionalen Gehalt. Und beides ist ja eine Information. Dass ich eine Frage stelle, ist für Sie eine Information. Also der Frageakt, die Fragehandlung und was ich Sie frage, ist für Sie auch eine Information. Eine Frage, nicht jede Frage ist aber eine echte Frage. Eine Prüfungsfrage ist keine echte Frage. Prüfungsfragen sind quasi Fragen, weil der Prüfer wissen möchte, ob Sie die Antwort kennen. Er kennt sie ja. Eine richtige Frage möchte ich ja, eine Information. Wie viel Uhr ist es? Setzt voraus, dass ich weiß, wie viel Uhr es ist. Und dergleichen. Egal was. Also Sie können dann die Mitteilung und also die Absicht und die Information in einen Zusammenhang stellen. Die weitere Komponente wäre, ja, habe ich hinzugefügt, ich füge hinzu, die Absicht, kommunikative Absicht. Ja, den Ausdruck des Leibes. Wir können sagen, ein Ausdrucksverstehen von Gesten, Gebärden. In Kommunikationen, auch dann in einfachen, wenn Sie Kommunikationen in einfachen Kommunikationssystemen, also einfache Kommunikationssysteme sind Systeme, bei denen Anwesenheit obligatorisch ist. Da kommunizieren Sie auch immer mit Ihrem Leib, wie Sie sitzen, wie Sie reden, welche Gestik Sie haben. Das spielt. Sie können mit Gästen eine Behauptung unterstreichen, eine Warnung dramatisieren, ja, was auch immer. Sie können lächeln, können griesgrämig schauen. Also der ganze expressiv-gestische Bereich spielt ja in Kommunikation auch noch alle. Also insofern ist die Grenzbestimmungen, die leiblichen Grenzbestimmungen dieser beiden Einheiten, die wir am Anfang bei der doppelten Kontingenz haben, die spielen eine entscheidende Rolle. Also ich nenne das Grenzbestimmungen der Monaden. Wir sind hier eine Monadengemeinschaft und haben Grenzbestimmungen. Die Grenzbestimmungen sind in einfachen Interaktionssystemen, dass wir uns anschauen können. Das sind unsere Blicke, unsere Gebärden oder Gesten. Ja. Wie ich stehe, liege, sitze, was auch immer, spreche, Betonung, was auch immer. Damit trete ich irgendwie nach außen. Damit markiere ich mich auch selbst gegenüber einem anderen. Setze mich der auch Innermentales der Beobachtung aus gegenüber einem anderen. Bin ich traurig, lustig, fröhlich, vergrämt, verärgert, was auch immer. Also insofern gehört das auch zu den Bestandteilen oder zum Bezugsrahmen von der Analyse von Kommunikationen. Ich möchte ganz kurz noch die Bruchstellen skizzieren. Ich denke, hier hat der, und das folgt eigentlich schon so ein bisschen von der Plausibilität her, von dem, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Der Luhmann unterscheidet drei Bruchstellen. Das Verstehen, erste Bruchstelle. Kommunikationsangebote können auch immer verfehlt und missverstanden werden. Dafür gibt es also keinen a priori Schutz. Also das Verstehen des Adressaten, und zwar das Verstehen des kommunikativen Aktes. Die zweite Bruchstelle wäre raumzeitliche Erreichbarkeit. Also Sie müssen mich Raum hören. Und ich habe sie auch in einer bestimmten Zeit zu erreichen. An diesen Bruchstellen, das finde ich interessant, bilden sich Verbreitungsmedien aus. Unabhängig davon, wie die empirische Theorie aussieht, evolutionär. Also Entstehung der Sprache gibt es ja. Forschung, Entstehung des Homo sapiens, Entstehung der Sprachen, Symbole, Religion, Kultur. Also da gibt es ja also so viele Theorien, wie sie wollen. Ja. Das Problem ist natürlich, dass sich das alles über sehr große Zeiträume vollzogen hat. Von neueren Forschungen gibt es etwas ganz Interessantes. Was man sagt, eigentlich sind jetzt in der Evolution unsere Spezies ist ein hybrides Gebilde. Der Homo sapiens hat sich mit dem archaischen Mensch gemischt. Auch mit dem Neandertaler. Das hat man früher nicht angenommen. Aber das ist wohl aufgrund genetischer Analysen, kann man das belegen, dass in uns auch immer noch etwas Neandertaler-Mentalität, Neandertaler-Gene oder Gene des archaischen Menschen sind. Das ist natürlich weitgehend, muss ich sagen, was da hat er immer im 19. Jahrhundert gesagt, ja, die menschliche Spezies, die kann sich ja nur spezienintern fortpflanzen. Ja, hat ja ein eigenes Eidos, wenn Sie so wollen. Und jetzt stellt man fest, ja, eigentlich war das gar nicht so. Ja, die haben sich auch mit archaischen Menschen gemischt. Wo mit archaischen Menschen, also auch mit Neandertaler gemischt. Also man hat auch die These über sein Bann, was sind die Neandertaler ausgestorben? Gut, gibt es verschiedene Thesen, warum, wieso, ja. Und die Neustädter sind gar nicht ausgestorben. Obwohl ich das auch nicht ganz überzeugend finde, aber sondern die haben sich assimiliert. Nun mal, eine evolutionsbiologische, psychologische, auch soziologische Überlegung, wo man Korrekturen vornimmt. Also verstehen, erreichen. Hier bilden sich Verbreitungsmedien, wie zum Beispiel gesprochene Sprache, Schrift, Buchdruck, dann heute moderne Kommunikationstechnologien. Und nun denke ich, was man, also der Dirk Becker hat das weiter variiert ausgearbeitet. Der Luhmann vertritt in seiner Gesellschaftstheorie und seiner Evolutionstheorie eine interessante These. Ich meine, die Bedeutung der geschriebenen Sprache hat man schon vorher festgestellt, hat auch schon der Parsons festgestellt, andere auch. Aber nun ist die Behauptung noch ein bisschen weiter. Erst durch die geschriebene Sprache verändert sich die Sozialstruktur. Auch dann, wenn nur wenige schreiben können, lesen und schreiben können. Übrigens, warum? Was ist das? Warum ist die geschriebene Sprache ein solcher Einschnitt? Der Buchdruck. Ohne den Buchdruck keine moderne Gesellschaft. Der Buchdruck ist das Verbreitungsmedium, was sozusagen also mit zu den modernen Funktionssystemen gehört. Sowohl des Rechts, der Wissenschaft, wir legen es mal, hätten Wissenschaft ohne was Geschriebenes. Hätten Rechts ohne was Geschriebenes. Sie hätten politische Kommunikation, politische Entscheidungen ohne was Geschriebenes. Andere Medien, auch Geldmedium, überlegen Sie mal, Sie hätten, das politische System kann sich nicht ohne das Geldmedium ausdifferenzieren. Überlegen Sie mal, Sie müssten die politischen Beamten in Naturalien zahlen. Kämen Sie nicht weit. Das Wirtschaftssystem kann sich auch nicht ohne Geld ausdifferenzieren. Wir würden bezahlt in Naturalien. Sie nach Italien reisen, ja, nehmen Sie Naturalienkoffer mit. Ja, zum Beispiel Salz als kostbares Gut. Früher war ja in Afrika, in Königreichen Salz eine Währung, weil das so selten war. Die Salzblöcke gegen Gold eingetauscht. Würde alles nicht funktionieren. Die meisten Soziologen haben eine unangemessene Geldanalyse. Marx so und so, Simmel auch. Ja. Bei Gelegenheit sollte ich doch noch mal eine Vorlesung über das Wirtschaftssystem halten. Völlig verfehlte Analyse, behaupte ich. Aber gut, ist nicht unser Thema. Aber Wir kommen zu dem dritten Punkt, erfolgreich sein von Kommunikation. Wir haben die Verbreitungsmedien, die sozialstrukturelle Auswirkungen haben, und wir haben das Erfolgreichsein von Kommunikation. Hier spielen die kommunikativen Medien Geld, Macht, also ich zähle Einfluss noch dazu, Recht, Gefühle nehme ich noch dazu, eine Rolle. Die Medientheorie geht auf Parsons zurück, wurde von Luhmann weiterentwickelt, dann auch von Richard Münch in der Kombination von beiden. Ich schließe mich da mit einer anderen Variation an. Man ist sich nicht so ganz einig gewesen, was man als Medien anerkennt oder nicht. Also Macht, sagt man ja, Geld, ja. Ja, Wissenschaft, hat Wissenschaft ein eigenes Medium? Luhmann sagt Wahrheit. Ich würde sagen Argumente. Dieser Münch hat Argumente eingeführt, denke ich, ist einleuchtender. Ja, jetzt ist Einfluss ein Medium. Für Parsons ja, für die anderen nicht. Ja, und dann noch, also, ist Gefühl ein Medium? Neigung, Gefühl ein Medium. Sie sind ja in der Lage, nicht nur Ihre Mutter zu lieben, sondern können auch andere Frauen lieben. Ja. Überlegen Sie sich mal, seien nur in der Lage, Ihre Mutter zu lieben oder nur Ihren Vater zu lieben. Da kämen Sie nicht weit, ja, in der Bearbeitung Ihres Gefühlslebens, ja. Sondern das, irgendwie wird das auch verallgemeinert, ja. Das nur als Anmerkung. Also, Erfolgsmedien, die dann relevant werden, wenn die Fortführung der Kommunikation nicht mehr selbstverständlich ist. Wenn sich die Handlungsbereiche differenzieren und interpenetrieren. Sie dürfen sich ja eins nicht vergessen, das vergisst man oft. Die soziale Einheit war ja bis in die Neuzeit mehr oder weniger die Hausgemeinschaft. Alle in einem Haus. Gut, es gab dann noch Bereiche der Politik, ja, der Stadt, aber dann war Schluss. Spielte sich alles im Haus ab. Um Glück und Unglück der dort Anwesenden. Und sagen wir mal, eine Intimisierung, eine Privatisierung auch des Gefühlslebens, der Sexualität ist ja neuzeitlichen Ursprungs. Ist ja nicht so alt. Aber diese Auflösung findet ja eigentlich evolutionär sehr spät statt. Gut, es gibt ja Bereiche von Handelshäusern, also Handelsbereiche und dergleichen mehr. Aber die waren meistens auch hauswirtschaftlich gebunden. Und so. Also Problem der Differenzierung von bestimmten Situationen, wo Medien die Steuerung von Kommunikation übernehmen. Überlegen Sie, welchen großen Vorteil das Geldmedium hat. Sie gehen jetzt also raus in die Cafeteria, kaufen sich Kaffee, das ist selbstverständlich für Sie. Überlegen Sie mal, Sie hätten kein Geld. Dann müssen Sie dem irgendwas anbieten, vielleicht ein paar Handschuhe, die der gerade braucht. Ja. Oder vielleicht nehmen Sie Ihre Uhr und wollen dann Kartoffel und irgendwas anderes als Lebensmittel. Also insofern ist das eine geniale Erfindung und Errungenschaft. Auch zum Beispiel für den Sozialstaat. Sie entschädigen über Geldzahlungen. Teilweise hat man das dann wieder etwas punktuell eingegrenzt, kriegen Sie Lebensmittelkarte oder sowas. Ja. Also die Benutzung des Mediums Geld erlaubt auch Freiheitsspielräume, die Sie vorher nicht haben. Sie können Geld sparen auf etwas, können einen späteren Zeitpunkt ausgeben. Es gibt in der Neuzeit, also bis in dieses Jahrhundert hinein, eine ganz merkwürdige Fehlanalyse, und Fehlanalyse und Fehleinschätzung von Geld, nämlich die, dass man meint, Geld könnte Wunder verrichten. Stimmt ja nicht. Reputation können Sie sich nicht kaufen. Die müssen Sie aber Wissenschaftssystem erwerben. Liebe können Sie auch nicht kaufen. Die wird Ihnen irgendwo geschenkt oder gegeben. Natürlich können Sie instrumentell monetär gesteuerte Beziehungen zu Männern und Frauen eingehen. Das ist ja damit nicht beschritten. Andere Sachen auch. Freundschaft müssen Sie sich auch erwerben, können Sie auch nicht kaufen. Also es gibt eine ganze Menge von Dingen, die Sie eben gerade nicht kaufen können. Und das wird auch nicht dadurch widerlegt, dass es problematische Vergaben von Doktortitel gegeben hat oder immer wieder geben wird. Es wird immer wieder auch Täuschungen geben. Ja. Betrug, was auch immer. Durkheim hat ja zu Recht mal die Frage gestellt, wird es eine Gesellschaft ohne Kriminalität geben? Der war nicht so davon überzeugt. Man muss sich fragen, ja, was heißt das dann? Also das betrifft dann die Erfolgsmedien. Wir kommen hier jetzt zum Ende. Ich würde Ihnen dann in der nächsten Stunde diese Intentionen, wie das zusammenhängt mit den, also das Verstehen betreffend, mit den Intentionen und den kommunikativen Akten diskutieren. Wir haben noch eine Stunde, ich hatte es Ihnen gemeldet, nächsten Montag, Stunde halte ich Ihnen zuliebe, damit wir das abschließen, dann haben wir 3 Stunden Kommunikation und gehen dann in den nächsten Stunden noch mal rascher vor, ein paar Problembezüge. Ja, ansonsten denken Sie daran, Advent, das ist das ganze Jahr. In diesem Sinne, ja. Bis nächsten Montag.